ARD.
SWR Kultur. Forum. Heute Check-up für die Pumpe. Was bringt das gesundes Herzgesetz? Am Mikrofon ist Doris Maul. Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen ein Drittel aller Todesfälle in Deutschland aus. Das heißt, jährlich sterben bei uns etwa 350.000 Menschen an einem kranken Herzen. Mit gesetzlich verordneten Früherkennungstests für Kinder und Erwachsene und der Verschreibung von Cholesterinsenkern, sogenannten Statinen, will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die allgemeine Herzgesundheit jetzt verbessern und erntet dafür viel Widerspruch. Von einem Pillen-statt-Präventionsgesetz ist da unter anderem die Rede. Wie sinnvoll sind die von Lauterbach geplanten Maßnahmen? Helfen sie wirklich? Darüber wollen wir in diesem Forum in SWR Kultur diskutieren. Meine heutigen Gäste sind Professor Dr. Holger Thiele. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Mit dabei auch Professor Dr. Katrin Balzer vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin. Und ich begrüße Dr. Werner Bartens in dieser Runde, Wissenschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Bartens, Sie haben kürzlich in Ihrer Zeitung einen Artikel zum Gesundes Herzgesetz veröffentlicht. Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien in Deutschland Killer Nummer 1, schreiben Sie da. Ist das Gesundes Herzgesetz also genau die richtige Medizin?
Naja, es ist sinnvoll, dass man was dagegen tut, dass so viele Menschen und auch mehr als in anderen Ländern im Durchschnitt und früher im europäischen Vergleich an Herzinfarkt und Schlaganfall und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben oder leiden erstmal und dann sterben. Es ist aber nicht unbedingt sinnvoll, was dieses Gesetz dazu vorsieht. Das ist ein bisschen einseitig geraten und man kann es vielleicht so zusammenfassen, gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Also was Sie jetzt gesagt haben im Einzelnen bedeutet, darauf schauen wir im Laufe dieser Sendung. Frau Balzer, das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin nennt die im Rahmen des Lauterbachschen Gesetzentwurfs vorgesehenen Maßnahmen einen Zitat Affront gegenüber dem Kerngedanken der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung. Worin besteht denn dieser Affront?
Ja, der besteht genau darin, dass an einer Stelle im Gesetzentwurf auch ganz wortwörtlich zum Beispiel gesagt wird, dass der Nutzen noch gar nicht belegt sein muss, aber trotzdem die Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, doch per Gesetzgebung zur Wirkung kommen sollten. Und das widerspricht eben den Grundsätzen auch der gesetzlichen Krankenversicherung, die eben gerade eine Bewertung nach Nutzen und Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellt oder auch sogar als Grundlage für die Erstattung der Kosten für die Leistung der Krankenversicherung benennt.
Herr Thiele, Frage an den Kardiologen, also den Herzspezialisten. Lässt sich die Herzgesundheit der Bevölkerung per Gesetz verbessern?
Die Frage, ob das sich per Gesetz verändern lässt, das ist sicherlich eine ganz wichtige Frage. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt auch in dieser Diskussion und auch der sehr starken Kritik an diesem Gesetzesentwurf, den wir haben, weil dort zwei Ebenen vermischt werden. Es wird die Ebene, die inhaltliche Ebene in Bezug auf, was können wir tun gegen den frühen Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch letztendlich das Leiden an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zum anderen eben aber die Gesetzesvorlage, die dort gemacht wurde, die letztendlich in die Selbstverwaltung, die wir in Deutschland ja haben, letztendlich eingreift. Und diese beiden Ebenen werden komplett vermischt und ich glaube auch daher kommt diese sehr heftige Kritik, die jetzt aufkommt, weil viele der Aspekte, die dort im gesunden Herzgesetz jetzt per Gesetzesverordnung implementiert wurden, eigentlich die Aufgabe der Selbstverwaltung, also des GBAs sind.
Und GBA diese beiden Ebenen, heißt, glaub, das müssen Sie erklären.
Achso, das ist der gemeinsame Bundesausschuss, wo eben die Kassen mit drin sind, wo auch natürlich die Ärzte eigentlich drin vertreten sind. Und ich glaube, diese beiden Ebenen, die müssen wir unbedingt trennen in der Diskussion, um dann wieder auf eine sachliche Ebene zurückzukommen.
Also dann gucken wir uns doch jetzt zunächst mal den Gesetzentwurf an. Also wir können nicht alles anschauen. Ich glaube, der hat 53 Seiten. Aber ich zitiere mal daraus. Da heißt es, mit dem Gesetzentwurf soll zur Senkung der Krankheitslast durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zur Stärkung der Herz-Kreislauf-Gesundheit in Deutschland beigetragen werden, indem die Früherkennung und die Versorgung von Risiken, Risikoerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert und die medizinische Prävention gestärkt wird. Wenn wir jetzt mal mit der Früherkennung anfangen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist im Gesetzentwurf ein dreistufiges Check-up-System vorgesehen. Es soll ein Check-up 25, ein Check-up 35 und ein Check-up 50 geben. Herr Bartens, zunächst mal, was halten Sie von diesen Plänen?
Naja, ich glaube, bevor es jetzt zu kompliziert wird und die Zuhörer vielleicht ein bisschen irritiert werden, muss man mal sagen, das Problem an dieser Gesetzesvorlage, noch ist es ja ein Referentenentwurf, ist, dass es zu sehr medikamentenlastig ist. Man weiß, dass diese Medikamente helfen, die Statine. Man kann auch Check-ups für sinnvoll erachten. Aber wenn man über Herz-Kreislauf-Erkrankungen redet, das ist ja die Zivilisationskrankheit Nummer eins. Da geht es halt um ganz viele Aspekte. Da geht es um Ernährung, da geht es um Bewegung und da geht es um eine Menge genetischer Faktoren und eine Menge Lebensstilfaktoren. Und das Problem an diesen 53 Seiten ist, dass diese anderen Aspekte zwar auch erwähnt werden, aber dass es eben sehr einseitig auf sozusagen durch diese frühen Check-ups erkennen, wer könnte zusätzlich von einer Statingabe, also von der Gabe dieser Fettsenker profitieren und das eben in einem vergleichsweise jungen Alter. Und was Sie eben nicht erwähnt haben, ist ja auch, dass auch Kinder und Jugendliche auf eine besonders schwere Form der Fettstoffwechselstörung, die familiäre Hypercholesterinämie, also wenn familiär genetisch bedingt extrem hohe Cholesterin und auch andere Fettparameter auftreten im Blut und diese Kinder und Jugendlichen dann tatsächlich im sehr frühen Erwachsenenalter einen Herzinfarkt kriegen können oder sterben können, dass da das eben auch sozusagen gecheckt werden soll. Und das ist alles in Ansätzen richtig, aber es ist halt nur sozusagen ein Stück von der Torte, ja, um es mal so zu sagen. Und das Check-ups natürlich auch immer, und das ist ein großes Problem in der Medizin allgemein, wer viel sucht, der findet auch viel. Und jetzt ist es ja sinnvoll, wenn man was findet, wo man was gegen tun kann und was tatsächlich bewiesenermaßen evidenzbasiert nach besten wissenschaftlichen Studien, wo man sagen kann, okay, da ist das Problem, da ist das Risiko und das können wir dagegen tun. Und Herr dazu Bartens, ist das Ganze aber eben zu vielfältig und zu vielgestaltig und zu sehr auf die Statine konzentriert. Deswegen finde ich diese Check-ups nicht eine primär gute Idee.
Jetzt haben Sie wirklich mit dem Ansatz, dass Sie gesagt haben, das ist alles ein bisschen zu kompliziert für die Hörer und Hörerinnen möglicherweise. Jetzt haben Sie aber alles in eins gepackt und ich wollte gerade das Ganze ein bisschen aufdröseln, indem ich erstmal mit den Check-ups anfange, dann mit der Statingabe und dann wir auch diskutieren darüber, welche Rolle andere Präventionsmaßnahmen
spielen. Aber das hängt ja alles miteinander
zusammen. Ja,
deswegen
klar,
ist es wichtig, dass Check-up nicht nur heißt, ich gucke mal eben, ob alles gut ist, sondern da kann dann eben die Statingabe draus folgen. Und es gibt eben ja auch die Kritik, dass dann bis zu 2 Millionen Erwachsene zusätzlich Statine bekommen würden, in Klammern unter fragwürdigen wissenschaftlichen Gesichtspunkten.
Jetzt lassen wir die anderen auch noch mal zu Wort kommen.
Unbedingt.
Zunächst Herr Thiele, wie bewerten Sie die geplanten Check-ups?
Ja, ich glaube, zum Statintherapie sollten wir, glaube ich, nachher kommen, weil sonst der Fokus zu sehr auf die Statintherapie, auch was Herr Bartens gerade gesagt hat, gelegt wird. Und das ist auch völlig falsch. Das wird in diesem Gesetzesentwurf gar nicht so fokussiert und das wird leider auch jetzt von Herrn Bartens sehr in den Vordergrund gestellt. Zu den Check-ups zum einen zu kommen. Es gibt, das muss man dazu sagen, randomisierte Studien, also per Zufall zugeordnet, derzeit 2 Studien, die bisher durchgeführt wurden mit Check-ups, wo männliche Bürger in Dänemark eingeladen wurden zu einem Check-up, Herz-Kreislauf-Erkrankung, um die zu überprüfen. Und wenn sie detektiert wurden, die Patienten oder die Menschen dann entsprechend auch mit Vorsorge, teilweise Medikation, Blutdrucksenkung, Cholesterinsenkung oder aber auch mit entsprechenden Maßnahmen behandelt wurden. 2 Studien gibt es derzeit. Eine Studie war hoch positiv gewesen, die in Dänemark gemacht wurde, allerdings bei älteren Patienten, das muss man dazu sagen, bei 65- bis 75-Jährigen. Und eine zweite Studie, die ganz knapp nicht positiv, aber für die Gruppe zwischen 65 und 70 Jahren hat man dort einen ganz klaren, auch einen Sterblichkeitsvorteil gesehen, wenn man solche routinemäßigen Check-ups durchgeführt hat. Insofern hat sich auch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie positioniert, dass diese Zeitpunkte mit 25, 35 und 50 Jahren vermutlich zu früh kommt, auch wenn sie aus pathophysiologischer Sicht sicherlich mehr Sinn macht, schon frühzeitig die Risikofaktoren zu erkennen und bei den Bürgern, sage ich mal, aber die haben ja noch gar keine Erkrankung, natürlich dann frühzeitig einzugreifen, um die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren natürlich zu reduzieren. Mhm. Aber die Evidenzlage ist durch 2 Studien bei allerdings älteren Patienten belegt.
Frau Balzer, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, die Check-ups als Methode hätten sich nicht bewährt, zumindest nicht bei Personen, die sich nicht krank fühlen.
Ja, also ich habe darauf Bezug genommen auf einen Bericht, den das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, ja sogar im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, erstellt hat. Da ging es um eine Bewertung der Zugänglichkeit der Check-ups, also der allgemeinen Gesundheitsuntersuchung, also nicht primär um die Frage, wie wirksam sie sind. In diesem Bericht kommt das IQWiG, abgekürzte Institut, zu dem Ergebnis, dass diese Gesundheitsuntersuchungen derzeit in Deutschland eben nicht von denen in Anspruch genommen werden, die wahrscheinlich am ehesten noch davon profitieren würden. Das wären eben die Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Umstände, ihrer Lebensweise, verschiedenster Faktoren, Umweltfaktoren am höchsten einem Risiko für kardiovaskuläre Probleme ausgesetzt sind. Das Institut betont aber auch, dass bei allen Überlegungen, ob man Check-ups ausweitet, wie man die Einladung gestaltet, bedenken muss, dass nach internationaler Studienlage, und sie beziehen sich hier vor allem auf ein sogenanntes Cochrane Review, also eine nach sehr hohen methodischen Standards durchgeführte Zusammenfassung von Studien, randomisierten Studien, wie Herr Thiele eben schon gesagt hat, zu dem Nutzen von allgemeinen Gesundheitsuntersuchungen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sie eben gerade keine sicher belegte Auswirkung auf die Mortalität, auch auf die kardiovaskuläre Mortalität, also Überlebenswahrscheinlichkeit, wenn man so will, haben. Das wurde jetzt hier in der Zusammenfassung nicht nach Altersgruppen differenziert. Man kann auch darauf hinweisen, dass auch eine Taskforce in den USA, die für die USA die Nutzenlage bewertet, zum Screening auch zu dem Ergebnis kommt, dass vor dem Alter von 40 Jahren ein Screening, systematisches Screening nach erhöhten Cholesterinspiegel sehr wahrscheinlich keinen Nutzen hat und von dieser Taskforce nicht empfohlen wird.
Ich würde zwei Dinge noch kurz anmerken. Erstens, was Check-up-Untersuchungen allgemein angeht, hat man in den letzten 20, 30, 40 Jahren schon aus ganz vielen Ländern und von unabhängigen Fachgesellschaften bestätigt gesehen, dass die nichts Wesentliches bringen, dass die keinen Nutzen haben. Man muss schon mit dem sprichwörtlichen Kopf unterm Arm ankommen und dann ist es kein Check-up, sondern dieses allgemeine Durchchecken, was viele so wie eine TÜV-Untersuchung sehen, das hat keinen erwiesenen Nutzen, wenn man keine Beschwerden hat. Und wenn man Beschwerden hat, dann sucht man gezielt nach was, dann ist es per Definition kein Check-up, sondern Check-up ist sozusagen bei beschwerdefreien Gesunden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, Herr Thiele hat vorhin gesagt, das ist wissenschaftlich damit belegt, obwohl er selbst eingeschränkt hat, dass diese beiden Studien, die eine war nicht mal positiv, also hat keinen Nutzen für die Check-ups erbracht. Und die andere, da hat er selber auf diese riesen Altersdiskrepanz hingewiesen. Dann ist es nicht seriös zu behaupten, dass das belegt ist und übertragen werden kann auf geplante Check-ups im Alter von 25, 35 und 50, wenn die Vergleichsgruppe, die Studie, die das quasi belegen soll, von 60, 70-Jährigen und älter ausgeht, die schon sozusagen ihre Gefäße fast ihr ganzes Leben lang ziemlich belastet haben und wahrscheinlich schon eine gewisse Verkalkung, Verengung da vorzuweisen haben, weil sie in dem Alter einfach sehr häufig schon da ist. Also das kann man nicht übertragen auf einen Nutzen auf Menschen, die 30, 40 Jahre jünger sind. Und auch wenn es ein bisschen angehoben ist, muss man einfach sagen, nein, das ist damit nicht belegt. Das ist nicht bewiesen. Ich habe ja versucht, in der Süddeutschen Zeitung seit 20 Jahren sowas wie evidenzbasierten Gesundheitsjournalismus zu machen, solange wie ich da bin. Also eben zu gucken, was ist wirklich seriös belegt und bewiesen und nicht einfach irgendwas zu schreiben, was jemand behauptet, der es nicht belegen kann mit seriösen, methodisch hochwertigen Studien.
Herr Thiele, jetzt haben Sie die Vorlage.
Jetzt habe ich die Vorlage, genau. Ich habe Ihnen ja ganz klar gesagt, es gibt zwei randomisierte Studien. Eine ist hochpositiv gewesen, die zweite war nur für die 65- bis 70-Jährigen positiv gewesen. Und ganz wichtig, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie hat ja eine Stellungnahme zu diesem gesunden Herzgesetz vorgenommen und hat dort auch reingeschrieben, dass das Alter mit 25 und 35 und 50 Jahren sicherlich basierend auf evidenzbasierter Medizin zu früh kommt. Das muss man ganz klar auch so sagen. Aber ich muss ganz klar formulieren, dass wir zwei randomisierte Studien haben, die einen, so als ein Check-up, einen Vorteil dafür gesehen hat. Und ich glaube, das darf man jetzt auch nicht versuchen, jetzt ja, unter den Tisch zu kehren und zu sagen, dass das alles gar nichts bringt. Ich gebe trotzdem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ja auch schon angeklungen, was Frau Professor Balzer schon angesprochen hat. Wir haben die Problematik, selbst wenn man solche Check-ups macht, dass man vermutlich gerade die sogenannten vulnerablen, sage ich mal, Bevölkerungsgruppen nicht so gut erreichen wird.
Und was sind das denn genau, diese vulnerablen Bevölkerungsgruppen?
Das sind diejenigen, die vermutlich gerade die besonders starken Risikofaktoren haben, die vielleicht sozial etwas schwächer aufgestellt sind. Die erreicht man leider gerade bei solchen Check-up-Untersuchungen in der Regel nicht.
Also Risikofaktoren, Bluthochdruck und Ähnliches?
Rauchen.
Übergewicht, ja, schlechte Übergewicht, Ernährung, wenig
schlechte
Bewegung.
Ernährung, genau. Okay. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der berechtigte Kritik an diesem Gesetz zulässt, dass man diesen Punkt der Prävention, einer Verhältnisprävention oder auch einer sogenannten strukturellen Prävention, das wären zum Beispiel Maßnahmen, dass man ungesunde Lebensmittel teurer macht, dass man Rauchen durch höhere Tabakpreise oder aber auch durch einen erschwerten Verkauf von Zigaretten oder auch eben E-Zigaretten erschwert. Das sind solche Maßnahmen, die sind in dem Gesetz noch nicht ausreichend abgebildet. Das muss man auch ganz klar zum jetzigen Zeitpunkt so konstatieren.
Ja, und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich habe gelesen, also in einer Pressemitteilung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, also der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der Kassenärzte gegenüber den Krankenkassen, da hieß es, nach aktuellem wissenschaftlichem Kenntnisstand würden bis zu 70% der Herz-Kreislauf-Erkrankungen eben durch modifizierbare Lebensstilfaktoren verursacht, wie eben auch schon genannt wurden, ungesunde Ernährung, Bewegungsarmut, Rauchen und auch übermäßigen Alkoholkonsum. Also schon eine erhebliche Relevanz dieses Lebensstils.
Aber das ist vorhin eben von Herrn Thiele viel zu schüchtern noch formuliert worden. Man weiß, dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen der niedrigsten sozioökonomischen Schicht in Deutschland und der höchsten bildungs- und sozioökonomischen Schicht je nach Studie zwischen 8 und 12 oder mancher sagen sogar 15 Jahre beträgt. Und das sind zum sehr wesentlichen Teil Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn man diese Menschen zu großen Teilen nicht erreicht mit solchen Check-ups oder mit diesen Dingen, die in dem geplanten Gesetz sind, dann muss man viel stärker noch auf die sogenannte Verhältnisprävention setzen, also auf mehr Aufklärung oder auf Tabaksteuer oder auf bestimmte, ja, höhere Preise, mehr Sportunterricht in den Schulen, all diese Dinge, die eben auch zu einem gesunden Herz-Kreislauf-System beitragen könnten. Das, also diesen Punkt können wir gar nicht unterschätzen, sondern der macht massiv viel aus. Das ist sehr sicher von dem, was man weiß, auch aus Vergleichsstudien aus anderen Ländern, gar nicht die erreicht, die es am dringendsten nötig haben.
Ja, ich meine, es stellt sich ja auch die Frage, nochmal kurz dazwischen geschoben, bevor wir dann auf die Statine und Statingabe kommen als zweiten wesentlichen Bestandteil dieses Gesetzentwurfs. Die Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich in Deutschland derart ausgebreitet haben, also dass wir so hohe Zahlen haben?
Da gibt es viele Faktoren. Es hat natürlich auch mit dem Lebensstil in Deutschland zu tun. Es hat auch damit zu tun, Kardiologen, verzeihen Sie mir das, Herr Thiele, fokussieren sich gerne auf die klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, wie Fettstoffwechselstörung, wie Übergewicht und wie Bewegungsmangel. Die spielen auch eine Rolle. Man weiß aber schon seit längerem, dass wenn man guckt, was trägt wie viel, Rauchen natürlich auch noch, Entschuldigung, was trägt wie viel dazu bei, dann ist beispielsweise Stress, chronische depressive Neigung, also Unzufriedenheit im Job, sogenannte Gratifikationskrise. Also man wird nicht belohnt für das, was man macht, nicht nur in Form von mehr Gehalt, sondern fehlende Anerkennung, dass das nach dem Rauchen einer der stärksten Risikofaktoren auch für eine Entwicklung von Herzinfarkt und Co. ist. Und insofern, das ist immer eine Erklärung dafür, weil wir gucken ja oft neidisch nach Frankreich und Spanien, Portugal, Italien, die mediterranen Länder. Das liegt ja nicht nur daran, dass sie eben ab und zu Olivenöl und Schnecken und was weiß ich, also gesunde Sachen essen, dass bei denen die Herzinfarktrate viel, viel geringer ist, beziehungsweise sie eine höhere Lebenserwartung haben, sondern es hat natürlich auch mit einem gewissen Lebensstil zu tun. Nämlich damit, dass da das Essen zelebriert wird und wenn man Spaß und Lust am Essen hat und das feiert im Familienkreis, um das mal so als Klischee zu bedienen, kennt man aus vielen französischen Filmen, dann ist das allemal gesünder, auch wenn man da irgendwelche, was weiß ich, Wildschwein wie Obelix oder andere vermeintlich ungesunde Lebensmittel zu sich nimmt, als wenn man sich hier einsam und frustriert irgendwie ein paar Löffel kaltgepresstes Olivenöl einflößt. Also es ist nicht nur das, was in der Ernährung drin ist, sondern es ist auch das, wie man isst und wie man sein Leben insgesamt gestaltet. Und da haben wir in Deutschland sicher auch Nachholbedarf, auch wenn das nicht so sehr auf den kardiologischen Stationen unbedingt der erste Fokus ist.
Was sagen die anderen beiden, Frau Balzer, Herr Thiele? Woran liegt es, dass die Zahlen bei uns so hoch sind?
Also ich würde aus epidemiologischer Sicht auch sagen, es hat natürlich etwas mit der Verlängerung unseres Lebensalters durchschnittlich zu tun. Also je älter wir werden, desto höher ist natürlich die Chance, dass ein Organsystem erkrankt. Das ist natürlich in den anderen Ländern auch so. inwieweit die Überlebenszeit oder die Lebenszeit, unsere durchschnittliche Lebensdauer, davon abhängt, ob wir jetzt an Herzerkrankungen sterben oder an anderen. Dazu gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Einschätzungen der Evidenzlage. Und das ist jetzt auch nicht mein primäres Forschungsfeld. Deswegen würde ich da mich eher jetzt vorsichtig äußern, auch mit der sowieso immer in der evidenzbasierten Medizin gebotenen wissenschaftlichen Skepsis. Und ich denke, es ist eben wichtig, dass wir versuchen, weiter zu verstehen, welche Faktoren, wurden jetzt schon viele genannt, zusammenspielen und am Ende dazu beitragen. Aus Sicht der evidenzbasierten Medizin würde ich auch gerne davor warnen wollen, dass natürlich zu sehr auf jetzt das individuelle Verhalten, auch wenn das sicher eine Rolle spielt, zurückzuführen, sondern eben zu betonen, dass es eben ein Zusammenspiel ist aus Umweltfaktoren, Arbeit, tatsächlich Umwelt, wie wir sie häufig verstehen, als die natürliche Umwelt und den Lebensstilfaktoren. Und das besser zu verstehen, wird sicher helfen, auch entsprechende Präventionsansätze evidenzbasiert dann noch effektiver auf den Weg zu bringen.
Herr Thiele, haben Sie noch Ergänzungen?
Ja, erhebliche Ergänzung, muss ich sagen. Ich bin so ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt auch von der Interpretation der Situation, die wir hier haben, und dass wir das Ganze jetzt auf das Obelix-Essen alleine zurückführen und das Zelebrieren der Ernährung in Frankreich als einer der Gründe dafür anführen, warum bei uns in Deutschland die Lebenserwartung 2 Jahre im Vergleich zu allen anderen westeuropäischen Ländern kürzer ist. Ich glaube, das kommt viel zu kurz. Das ist der völlig falsche Ansatz. Das ist, glaube ich, auch der Ansatz, der von vielen jetzt auch in der letzten Zeit eben genutzt wird, um dieses gesunde Herzgesetz zu zerreden. Wir müssen ganz klar einfach ansprechen, dass wir in Deutschland die schlechteste Einstellung bezüglich von Cholesterinwerten im Vergleich zu allen anderen westeuropäischen Ländern haben, weil wir eine viel zu inkonsequente Senkung der Risikofaktoren haben, in Bezug auf, wenn es auch um medikamentöse Therapie geht, in diesem Falle zum Beispiel. Wir haben eine viel zu schlechte Blutdruckeinstellung. Wir haben eine viel zu hohe Rate an Rauchern im Vergleich zu den anderen Ländern. Und ich glaube, das sind die Kernaspekte. Und wenn wir jetzt anfangen mit, Stressreduktion, Yogakurse, die ja auch teilweise bezahlt werden, unseren Fokus darauf zu setzen, ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Wir müssen wirklich an die Kernrisikofaktoren ran, und das ist, glaube ich, sind auch die wichtigen Aspekte, die in diesem gesunden Herzgesetz eigentlich auch adressiert wurden.
Check-up für die Pumpe. Was bringt das gesundes Herzgesetz? Das ist das Thema in diesem Forum in SWR Kultur mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Holger Thiele, mit Katrin Balzer vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und mit dem Wissenschaftsjournalisten von der Süddeutschen Zeitung, Dr. Werner Bartens. Nachdem wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind, blicken wir mal auf die zweite geplante Maßnahme, also die sogenannte Vorbeugung kardiovaskulärer Ereignisse, also Bluthochdruck, Herzrhythmusstörung, aber auch eben Herzinfarkt oder Schlaganfall. Diese Vorbeugung soll durch diese Statine erfolgen, also durch Arzneimittel, die als Cholesterinsenker bzw. Lipidsenker eingesetzt werden. Da heißt es in dem Gesetzentwurf, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte erhalten die Möglichkeit, Statine für Patientinnen und Patienten frühzeitig und entsprechend ihrem individuellen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verordnen. Eine Maßnahme, die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Thiele, Sie begrüßen.
Ja, letztendlich steht jetzt dort in diesem Gesetzentwurf, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich einleitend ja schon mal gesagt hatte, wir müssen 2 verschiedene Ebenen hier auseinanderhalten. Es gibt einmal die Ebene, wie wird eine Verordnung von Medikamenten oder eine Verordnungsrestriktion von Medikamenten in Deutschland eingesetzt. Das macht der gemeinsame Bundesausschuss, in dem er evidenzbasierte Medizin, wo er seine Institute beauftragt und darauf basierend dann festgelegt wird, wann ein Medikament verordnet wird. Und da haben wir eine sehr veraltete Richtlinie, wann Statine verordnet werden dürfen, bei jemandem, der noch keine koronare Herzerkrankung entwickelt hat, und die liegt im Moment bei 20% Risiko, in 10 Jahren ein Herz-Kreislauf-Ereignis zu erleiden.
Das müssen Sie noch mal ein bisschen erklären. Das ist ein bisschen kompliziert.
Also wenn Sie jetzt gesund sind Und Sie können Risikofaktoren berechnen. Sie können wissen, wie hoch der Blutdruck ist, wie wissen, wie hoch das Cholesterin ist, wie alt der Mensch ist, das Geschlecht wissen Sie. Und dann können Sie verschiedene Risikorechner verwenden und können daher vorhersagen, wie hoch ist mein Herzinfarktrisiko oder wie hoch ist mein Risiko in den nächsten 10 Jahren an einem Herzinfarkt zu versterben. Und da liegt derzeit die Grenze bei 20% Risiko in 10 Jahren. Dann darf ich ein sogenanntes Statin verordnen nach der jetzigen GBA-Richtlinie. Das ist jenseits von der Evidenz und das ist auch komplett konträr zu den derzeitigen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Und was jetzt in diesem Gesetzentwurf oder in dem Referentenentwurf drin steht, ist letztendlich eine Absenkung des Risikos auf 10% innerhalb von 10 Jahren, was definitiv eigentlich nur den Leitlinien entspricht. Und das ist sicherlich der richtige Weg, dass man es schafft, auch in Deutschland leitliniengerechte Therapie umzusetzen für Menschen mit einem hohen kardiovaskulären Risiko. Was jetzt natürlich leider gemacht wurde, was wir auch in dieser Diskussion jetzt gehört haben, dass es ein Pharmagesetz ist, das ist aus meiner Sicht völliger Unsinn. Letztendlich steht in dem Gesetz jetzt nur drin, dass wir endlich leitliniengerechte Therapie in Deutschland durchführen sollten bei Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risiko. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, dass das Ganze über ein Gesetz geregelt wird, sondern das muss letztendlich durch den gemeinsamen Bundesausschuss, durch evidenzbasierte Bewertung letztendlich geändert werden, die bisherige Richtlinie. Und da ist man jetzt auch schon, gibt es Bewegung, da gibt es jetzt schon die entsprechenden Vorlagen vom gemeinsamen Bundesausschuss, die genau in diese Richtung gehen.
Also Frau Balzer, wie ist es? Das Netzwerk evidenzbasierte Medizin kritisiert das Prozedere, also das, was der Herr Thiele auch gerade skizziert hat, dass der Bundesausschuss nicht ausreichend konsultiert wurde oder nicht einbezogen ist. Oder finden Sie diese erleichterte Verordnung von Statinen grundsätzlich problematisch? In welche Richtung geht Ihre Kritik?
Also unsere Kritik geht primär in diese Richtung, die Herr Thiele jetzt zuletzt ja auch nochmal betont hat, dass eben mit der Verordnung auf der Basis eines Gesetzes eben nicht die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin und auch ja auch nicht die Prinzipien, wie eigentlich Gesundheitsversorgung in Deutschland auf der Basis von Gesetzen organisiert ist, umgesetzt werden. Das ist unsere Hauptkritik. Und das ist auch unsere ureigene Kompetenz als Fachgesellschaft für evidenzbasierte Medizin, hierzu Stellung zu nehmen. Natürlich haben wir uns auch angeschaut, was denn oder versucht zu rekonstruieren, was denn die Grundlage dafür ist, was jetzt in das Gesetz hineingeschrieben worden ist. Und umso abenteuerlicher finden wir eben jetzt diesen Gesetzesvorstoß, dass es ja aktuell diese Verfahrensbewertung beim gemeinsamen Bundesausschuss gibt. Und aus meiner Sicht gilt es eben, dieser abzuwarten. Wir wissen auch, dass es die europäische Leitlinie gibt, die eben sich für eine Senkung der Verordnungsschwelle ausspricht, wie von Herrn Thiele gerade dargelegt. Unsere Kritik als Netzwerk evidenzbasierte Medizin an dieser Leitlinie ist aber, dass sie nicht nach den Standards von Leitlinien durchgeführt worden ist, die eigentlich in Deutschland gelten. Wir haben Standards, unterscheiden 3 Niveaus von Leitlinien. Das höchste Niveau ist S3-Leitlinie und diese Leitlinie erfüllt nicht die Voraussetzungen, die wir hier nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin an die Erstellung einer Leitlinie anlegen würden.
Aber das sind dann doch formale Kritikpunkte. Also wenn ich mir anschaue, die anderen Kritiken, die ich so gefunden habe an dieser vereinfachten, erleichterten Verordnung von Statinen, die gehen mehr auf den Inhalt. Also die pharmakritische Initiative sagt, das Gesetz sei, Zitat, ein neuerliches Geschenk an die Pharmaindustrie, denn durch überflüssiges Screening werden 2 Millionen Menschen krank gemacht und sollen nach Plänen des Bundesgesundheitsministers lebenslang Cholesterinsenker schlucken. Oder zum Beispiel die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, die haut noch stärker drauf und sagt, eben der Referentenentwurf zum gesundes Herzgesetz könnte auch Pillen statt Präventionsgesetz
das
heißen.
Das ist natürlich, wenn ich kurz einwerfen darf, das ist natürlich eigentlich nur eine Überspitzung der Position, die wir auch haben. Natürlich gibt es irgendwelche Interessen oder irgendwie ist dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf, das ist es ja momentan, entstanden. Und das ist ja genau die Kritik, die Sie jetzt als formale Kritik bezeichnet haben. Die ist aber ja ganz wesentlich, weil damit ist eben überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, warum das denn jetzt so dort in dem Gesetz steht. Und das ist eben der große Unterschied zu einer Bewertung über den gemeinsamen Bundesausschuss und über eine Entscheidung in diesem Gremium. Dafür, über diesen Weg, kann jeder Bürger, jede Bürgerin nachvollziehen, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und so ist jetzt eben das Spielfeld offen für Spekulation oder ja, Annahmen, warum denn jetzt diese bestimmten Inhalte im Gesetz angekommen sind oder nicht.
Aber meine Frage zielt noch mehr dahin, also diese Statine, diese Medikamentengabe, was sind das für Stoffe und was bedeutet es wirklich dann auch für die Betreffenden, wenn dieses Limit auf 10% gesenkt wird? Also das, was die pharmakritische Initiative hier auch erwähnt hat, lebenslang Cholesterinsenker zu schlucken.
Vielleicht darf ich mich kurz einklinken.
Das dürfen Sie.
Also ich glaube, wir haben Hauptproblem damit. Kurzer Ausflug. Ich habe vor kurzem über eine Nature-Studie, hochrangigste Veröffentlichung oder hochrangigstes Fachjournal, eins der besten der Welt, geschrieben. Die haben mehr als 1100 Risikofaktoren für den Herzinfarkt identifiziert, genetische. Dann haben Sie in der Diskussion noch geschrieben, dass es auch mindestens 200 Umwelt-Lebensstilfaktoren gibt. Wir haben bestimmt schon 10, 12 immer wieder genannt. Das sind sehr häufige. Und ich glaube, worüber wir hier reden, das ist, wo setzt wer den stärksten Schwerpunkt? Und bei den Kardiologen, verzeihen Sie, wenn ich das so plakativ sage, ist es so, wenn ich einen Hammer habe, sieht alles wie ein Nagel aus. Statine sind tolle Medikamente, die können sinnvoll den Cholesterinspiegel, besonders das sogenannte böse LDL-Cholesterin, senken. Man weiß auch aus großen klinischen Studien, dass sie das Herzinfarktrisiko, die Herzinfarkthäufigkeit senken. Ja, aber das ist nicht alles. Wir haben ja diese ganzen anderen Verhaltenspräventionsdinge erwähnt und dann muss vielleicht auch zu diesem Risikoscore von 20% und jetzt 10% sagen, das ist auch relativ tricky. Da stehen so Sachen drin wie, ja, männliches Geschlecht hat höheres Risiko als weibliches, hoher Cholesterinspiegel, wenig Bewegung, starkes Übergewicht, Rauchen und so weiter. Familienanamnese. Was ist, wenn in der Familie jemand am Herzinfarkt gestorben hat, aber 4 Packungen Zigaretten am Tag geraucht hat und der Nachkomme ist ein Ausdauersportler, der nicht raucht? Dann ist das schon sozusagen vom Risiko was anderes. Und es ist ja nicht so, dass vielleicht noch zu dieser Schlagkraft des Gesetzes, es darf ja jetzt auch schon jeder Hausarzt, Internist, Kardiologe Statine verordnen. Und häufig wird das ja so gemacht, dass mittelalte Männer, die mitteldick sind, die mittel sich wenig bewegen, die mittelungesund essen, dann häufig einfach so Statine verordnet bekommen, weil es eben gar nicht so leicht ist, diese Risikoberechnung zu machen. Und das ist ja etwas, wo, also jetzt komme ich wieder zu meinem Anfangsbeispiel mit diesen mehr als 1000 Risikofaktoren. Wir reden, glaube ich, darüber, so wie wir über eine Fischsuppe reden würden und sagen, ich finde, die ist aber nur gut, weil der Wolfsbarsch drin ist. Und Sie sagen, nee, es liegt an den Gewürzen. Und der Nächste sagt, es liegt an den Baguettes, die man da eintaucht mit dem Rouille, mit der Soße dazu. Also wir gehen jetzt hier nur von unterschiedlichen Schwerpunkten aus und haben noch nicht mal alle erfasst, die da eine Rolle spielen, inklusive der sozioökonomischen Faktoren. Und wenn Sie die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapie angucken, ich würde das jetzt nicht hier auf ein paar Yogakurse reduzieren, das ist ein massiver Risikofaktor. Und es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, die chronisch unzufrieden sind, sozusagen eine depressive Neigung haben, nicht eine manifeste Depression, weil sie dauerhaft unzufrieden im Job sind und sozusagen da schwer an beruflichen oder auch an privaten Problemen tragen. Und das weiß man auch seit diesen Whitehall-Studien aus London, dass das ein massiver Risikofaktor ist für die Entwicklung von Herzinfarkt und Schlaganfall. Also auch das spielt eine Rolle. Und es geht bei diesem Gesetz, letzter Satz, letzter Punkt, ja eben hauptsächlich darum, dass die Schwerpunktsetzung den Kritikern so einseitig erscheint. Und ich habe das selten in meiner jetzt, wie gesagt, mehr als 20-jährigen Laufbahn als Medizinjournalist erlebt, dass im Vorfeld allein aufgrund eines Entwurfes so vielstimmige Kritik erschollen ist, die von so vielen verschiedenen Seiten kam. Und dann noch kurz ergänzend, eine Leitlinie einer Fachgesellschaft ist deswegen auch noch nicht immer evidenzbasiert und früher, das ist inzwischen besser, aber hat man das oft als Altmännergremium verspottet, die sich auf ein paar Sachen, haben wir schon immer so gemacht, einigen. Das ist inzwischen besser, aber wir haben ja gehört, und das ist nicht nur formale Kritik, wenn das keine S3-Leitlinie ist, sondern S1, dann genügt die einfach inhaltlich bestimmten Kriterien nicht. Das hat nichts mit Formalismus zu tun, sondern da sind einfach bestimmte wissenschaftliche Beweise nicht seriös genug geführt.
Falsche Schwerpunkte.
Tut mir leid, Herr Bartens, da muss ich jetzt doch etwas widersprechen.
Das habe ich erwartet.
Das wäre jetzt auch schlimm, wenn ich das nicht tun würde. Eben. Zum einen halte ich Ihre Fischsuppe für einen sehr unausgewogenen Vergleich. Wir wissen sehr gut, was die Hauptrisikofaktoren sind, die maßgeblich das kardiovaskuläre Risiko beeinflussen. Da ist an Nummer 1 der Bluthochdruck oder der unbehandelte Bluthochdruck. Dann kommt das Rauchen, dann haben wir die erhöhten Blutfettwerte, die dann eine Rolle spielen, die Adipositas und der Diabetes mellitus. Das sind die 5 Kernrisikofaktoren. Natürlich führt auch ein vermeintlicher Stress zu einer möglichen Induktion von Herzinfarkten. Aber in allen etablierten wissenschaftlichen Arbeiten kann man diesen Aspekt gar nicht herausarbeiten. Und wir können doch jetzt nicht weitermachen, dass wir mit Fischsuppe sprechen, dass wir die 100 oder 200 möglichen Risikofaktoren, die da auch noch eine Rolle spielen könnten, Psychotherapie oder sonst irgendwas, das ist doch nicht evidenzbasiert, dass wir die vernünftig beeinflussen können. Wir müssen doch die Hauptrisikofaktoren, die das größte Risiko, das 6- oder 7-fach erhöhte Risiko für Herzinfarkte, für den plötzlichen Tod, die müssen wir doch adressieren, um endlich die 2 Jahre niedrigere Lebenserwartung, die wir in Deutschland haben, im Vergleich zu allen anderen westeuropäischen Ländern, weil wir in der kardiovaskulären Prävention so schlecht sind, zu adressieren. Und wenn wir diese Diskussion so weiterführen, wie Sie sie führen, dann werden wir nie besser werden. Und das ist das, was mich so ein bisschen...
Das ist eine Engführung. Ich gebe Ihnen ja in vielen dieser Punkte recht, aber es sind eben nicht die einzigen seriöse Studien, die den Einfluss der psychogenen Faktoren kurz nach dem Rauchen etabliert und einstuft von der Auswirkung. Studien sind genauso seriös und diese frühen epidemiologischen Whitehall-Studien, die waren ja nur der Anfang, die gezeigt haben, die unzufriedenen Beamten da im englischen Staatsapparat in diesem Londoner Viertel, die waren halt deutlich häufiger von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen, wenn sie chronisch unzufrieden, chronisch gestresst waren. Und das wissen Sie besser als ich, dass das zu chronischen Entzündungsreaktionen im Körper führt, die wiederum mit ein Auslöser für Atherosklerose sind, für die Bildung von Plaques, woraus sich dann eben Infarkt oder Schlaganfall oder beides entwickeln kann.
Wir kommen in die falsche Richtung. Es gibt keine, nach meinem Wissen, keine randomisierte Studie. Und das ist das, was wir evidenzbasiert natürlich heranziehen, die durch eine psychotherapeutische Intervention das Herzinfarktrisiko.
Sag ich doch auch gar nicht. Aber daran wollen wir uns jetzt bitte auch nicht festbeißen, weil ich finde noch wichtig zu diskutieren darüber. Also das Ganze ist ja nicht nur eine akademische Diskussion, sondern es sind ja Menschen davon betroffen und es muss ja auch geschaut werden, erstens, wie wirkt sich diese öffentliche Debatte über das gesundes Herzgesetz jetzt in Sachen Verunsicherung aus der Leute, die betroffen sind oder betroffen sein könnten und wie muss es gelingen, da mehr Orientierung zu schaffen? Also der Herr Bartens hatte gerade gesagt, seiner Ansicht nach sei dieser Gesetzentwurf unterwegs mit der falschen Schwerpunktsetzung. Und ich glaube, Sie haben auch gesagt, Herr Thiele, dass der Gesetzentwurf nur ein Baustein sein kann. Also deswegen jetzt gegen Ende der Sendung würde ich gerne noch ein bisschen darüber diskutieren, was denn ergänzend passieren muss, und was entsprechend unbedingt noch in diesen Gesetzentwurf mit aufgenommen werden müsste, um eben die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland zu senken. Und der Handlungsdruck ist ja tatsächlich enorm. Ich habe gelesen, allein im Jahr 2020 hat die Versorgung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland knapp 60 Milliarden Euro gekostet. Das auch noch.
Also wir sehen dieses, die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie sieht dieses Gesetz als einen sehr, sehr guten ersten Ansatz, der natürlich an Punkte, die wir auch schon vorhin angesprochen haben, in Richtung der Primär- und der Verhältnisprävention zusätzlich noch mit hineinnehmen muss. Eigentlich brauchen wir eine nationale Herz-Kreislauf-Strategie. Ich kann Ihnen nur berichten, in Spanien hat man vor ungefähr einem Jahrzehnt angefangen und den Kardiologen, der dort die Regierung berät, den kenne ich sehr gut und ich kenne auch den 120-Punkte-Plan, den man dort angewendet hat. Und man hat es geschafft, dort innerhalb von einem Jahrzehnt die Lebenserwartung um 6 Jahre zu verbessern, zu verlängern. Und Spanien ist jetzt Nummer 1 in Europa in der Lebenserwartung. Und ich glaube, das sollte doch das Ziel sein, wo wir hinkommen.
Also Spanien 120-Punkte-Plan. Es ist gelungen, die Lebenserwartung um 6 Jahre zu erhöhen. Also da möchten wir natürlich jetzt an dieser Stelle ganz konkret nochmal wissen, was steht denn da drin?
Ganz wichtiger Punkt. Dort gibt es eine leitliniengerechte Umsetzung der Statintherapie. Da kommen wir wieder dazu. Da gibt es auch Screening-Programme. Dort gibt es einfach eine viel höhere Adhärenz auch in Bezug auf die Leitlinien.
Das heißt, da halten sich mehr Menschen dran?
Da halten sich die Ärzte vor allem mehr dran. Ja. Und aber auch natürlich die Patienten viel stärker daran. Und es gibt, das ist sicherlich ein anderer Aspekt, eine viel stärkere Konzentrierung natürlich auch in der Therapie in den einzelnen Krankenhäusern, wenn es nicht um die Prävention geht, sondern wenn es darum geht, dann wie dann therapiert wird. Alle einzelnen Aspekte jetzt anzusprechen,
nee,
glaube ich, zu weit. Mhm. Wir sehen als Kardiologen das als ersten Ansatz, der natürlich an einzelnen Punkten sicherlich einer Adjustierung noch benötigt, die wir ja schon mit dem Screening schon angesprochen haben in dieser Richtung, ab welchem Zeitpunkt man das machen sollte. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Stärkung, da gebe ich auch den beiden anderen natürlich auch komplett recht, wir brauchen eine Stärkung natürlich der Verhältnisprävention, der strukturellen Prävention. Das muss natürlich auch alles angegangen werden und deswegen sehen wir das als ersten Ansatz für eine nationale Herz-Kreislauf-Strategie. So ähnlich wie die Dekade gegen Krebs, muss das der erste Ansatz sein, die Dekade gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Was sagen die anderen? Also Stichwort strukturelle Prävention bzw. Ergänzung eben des Gesetzentwurfs.
Ja, auf Ansatz können wir uns doch sofort einigen. Aber das ist doch genau der Punkt. Das ist doch das, was ich meine. Wir setzen nur unterschiedliche Schwerpunkte. Und deswegen sollte das in den weiteren Ausarbeitungen dieses Gesetzentwurfs betont werden, was eben jetzt aus Sicht vieler und auch aus meiner Sicht zu kurz kommt. Nämlich, dass man kann ja sagen, Statine sind gut und sinnvoll für viele Menschen, aber nicht für alle. Und auch nicht für alle, für die es vielleicht nach diesem Gesetz nach Meinung einiger Kritiker klingt. Es geht auch noch um viele andere Punkte. Ernährung, Bewegung, mehr Schulsport. Wir haben vieles von diesen Punkten schon genannt. Mehr öffentliche Möglichkeiten, Sport zu machen und auch Stressreduktion am Arbeitsplatz, auch wenn Sie das belächeln, Herr Thiele. Und Ernährungsprogramme und Ernährungsaufklärung, das haben wir alles in vielen Bereichen. Aber wenn man es natürlich publizistisch, öffentlichkeitswirksam entsprechend verpacken würde, sodass das immer wieder ins Bewusstsein kommt und dass die Öffentlichkeit daran erinnert wird. Theoretisch denkt man, das weiß ja jeder, wie man sich gesund ernährt und dass Rauchen schädlich ist und dass Bewegung gut tut und viele andere Punkte und das auch versucht. Ich denke jetzt daran, ich glaube, Bremen hat es bei der Corona-Impfung geschafft, in sogenannte prekäre Viertel oder in prekäre Wohngegenden trotzdem dadurch eine bestimmte Aufklärung die Menschen für die Impfung zu sensibilisieren. Und so kann man sich ja vielleicht auch überlegen, wie man gezielter auch diese Risikogruppen, die es eigentlich besonders nötig haben, erreicht und anspricht durch entsprechende Programme oder vor Ort Aufklärung und die Möglichkeit, eben dort was dafür zu tun. Und das alles umfassend, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, dass wir wissen, es sind viele Faktoren, es sind manche stärker, manche weniger stark daran beteiligt, wie übrigens bei der Fischsuppe, das Beispiel finde ich nach wie vor gut. Sie reden halt vom Wolfsbarsch, Herr Thiele, ich rede von den Gewürzen und den anderen Fischzutaten.
Frau Balzer.
Ja, also aus Sicht des Netzwerks evidenzbasiert würde ich sagen, also das Gesetz, so wie es ist, brauchen wir auf keinen Fall, um die Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern. Ich denke, wichtig ist, dass die leitliniengerechte Behandlung auf jeden Fall gestärkt wird. Also da sind wir hier sicher auch sehr d'accord im Raum. Mhm. Und dafür brauchen wir gute Leitlinien. Also ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe auch. Zum Beispiel könnte ein Teil einer Gesetzesinitiative sein, dass die Leitlinien gefördert werden können, zum Beispiel. Und das Netzwerk für evidenzbasierte Medizin hat sich auch schon in einer früheren Stellungnahme zur Stärkung eben dieser sogenannten Verhältnisprävention zu den ganzen Maßnahmen, die jetzt schon genannt wurde, geäußert und fordert diese auch. Zum Beispiel Förderung einer gesunden Ernährung durch andere Steuermodelle zum Beispiel. Es gibt durchaus auch Evidenz, die eben zeigt, dass solche Maßnahmen, die viele erreichen und die dazu führen, dass viele Menschen ihr Verhalten ändern, eher effektiv sind, also eine höhere Reichweite haben mit einem bestimmten Effekt als kleinteilige Lebensstilveränderung durch Beratung brauchen wir natürlich auch. Aber so einen multikomponenten Ansatz und ein Zusammenspiel von gesetzlichen Initiativen, die aber das Prinzip der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung nicht aushebeln, und dann eine entsprechende Arbeit der Selbstverwaltung, der verschiedenen Berufsgruppen, die involviert sind, das ist das, was wir fordern.
Aber die Evidenz muss dann auch an die Leute kommen.
Ja, und da sind natürlich auch alle gefragt. Und dafür ist es auch wichtig, dass eben genau gerade diese Stärkung der Gesundheitskompetenz, also die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, gute Gesundheitsinformationen zu recherchieren oder sie zu finden und sie zu verstehen, gefördert wird.
Und sie umzusetzen.
Ja, genau. Also das, aber sie zu verstehen, ist ja erstmal das ist der erste Schritt dazu. Und das wäre natürlich auch etwas auf unserer Wunschliste, dass solche evidenzbasierten Empfehlungen auch an entsprechender Stelle auf und wahrgenommen werden.
Das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort. Check-up für die Pumpe. Was bringt das gesundes Herzgesetz? Das war unser Thema heute in diesem Forum in SWR Kultur. Es diskutierten der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, Professor Dr. Holger Thiele, Professor Dr. Katrin Balzer von dem Netzwerk Evidenzbasierte Medizin und der Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung Dr. Werner Bartens. Danke an die Runde und auch Ihnen, die Sie zugehört haben. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Doris Maul.